Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg.
Ja, vielen Dank. Ihr habt vielleicht diesen Titel gerade gesehen, du hast es ausgesprochen. Wir wollen euch das Buch Ruth näher bringen. Das ist unser Anliegen in diesen 4 Wochen, dass wir das Buch Ruth aus dem Alten Testament, dass wir das kennenlernen. Und Titel meiner heutigen Message, ich werde mich mit Kapitel 2 beschäftigen. Wir schauen uns das gemeinsam an. Titel der heutigen Message ist Safe unter seinen Flügeln. Da sind wir dann doch wieder im Englischen. Genau, was bisher geschah? Was geschah bisher? Flo hat uns eingeführt in das Thema. Und ein toller Rahmen, ein wichtiger Rahmen, den wir vor Augen haben sollten, wenn wir uns dieses Buch gemeinsam anschauen, dass es eben tatsächlich wie das Buch Richter direkt davor zu Ende geht. Und das Buch Richter schließt mit einem Satz: Zu der Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was er wollte. Das ist so der Hintergrund, das ist die Kulisse, vor dem dieses Buch Ruth spielt. Jeder tat, was er wollte, und die Konsequenz war, dass es entsprechend lief. Es gab eine Hungersnot, das war letzte Woche Thema, und vor dieser Hungersnot war eine Familie aus Israel geflohen. Das war Elimelech mit seinen beiden Söhnen und seiner Frau Naomi. Und die waren weitergezogen über den Jordan und hatten in Moab nach Hilfe gesucht. Das Problem, die Tragödie war, dass der Großteil dieser Familie gestorben war innerhalb weniger Jahre. Elimelech selber war gestorben, seine beiden Söhne, und die einzige, die übrig blieb, war seine Frau, Naomi, mit noch 2 weiteren Frauen, nämlich den Schwiegertöchtern, die sie in der Zwischenzeit dazu gewonnen hatte, den Frauen ihrer verstorbenen Söhne. Und das war eine total verzweifelte Situation, wenn ihr euch das vorstellt, wenn ihr versucht, euch da reinzuversetzen. Und Naomi hat sich dann entschieden, heimzukehren. Zurück in ihr bekanntes Umfeld. Sie ist heimgekehrt nach Bethlehem in der Hoffnung, da jetzt wieder Nahrung zu finden, da Sicherheit zu finden. Und sie wurde begleitet von einer ihrer beiden Schwiegertöchter, nämlich von Ruth. Das ist so das, was wir letzte Woche an Text durchgegangen sind. Und was interessant ist, wenn man sich dieses Buch anschaut, ich finde dieses Buch Ruth, muss ich sagen, echt cool. Und ich möchte euch einladen, das zu lesen. Also vielleicht habt ihr es schon gelesen, aber ich möchte euch einladen, das zu lesen. Es ist relativ kurz. Ja? Also in meiner Bibel sind das hier knappe 4 Seiten. Und es ist ein Buch, das besticht durch eine vermeintliche Schlichtheit. Das ist auf den ersten Blick ist das so einfach, dadurch auch irgendwie erfrischend. Ne? Es ist jetzt nicht so aufgeblasen, sondern es ist einfach, es ist schlicht. Aber wenn man sich das genauer anschaut, stellt man fest, dass da eine unvorstellbare Schönheit ist in diesem Buch. Allein wenn es darum geht, wie dieses Buch, wie die einzelnen Abschnitte, Szenen dieses Buches strukturiert sind. Wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, staunt man über diese irre Schönheit, die sich in dieser vermeintlichen Einfachheit verbirgt. Und wenn wir jetzt einfach mal ans Ende dieses ersten Kapitels gehen, dann finden wir hier einen Hinweis. Da steht nämlich in Vers 22, es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Naomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam nach Bethlehem. Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anfing. Das kann jetzt mal einfach so eine Zeitangabe sein. Das kann aber auch schon ein Wink sein mit dem Zaunpfahl. Ein erster Hinweis. Was kommt jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Bevor wir uns dieses 2. Kapitel anschauen, möchte ich eine Frage stellen und möchte fragen, wohin gehen eigentlich wir, wenn nichts mehr geht? Was mache ich? An wen wende ich mich? Wie verhalte ich mich, wenn ich keinen Ausweg mehr sehe? Wir finden hier Strategien, Wege, die Menschen gehen in solchen Situationen. Was machen wir? Wohin gehen wir, wenn nichts mehr geht? Ich muss gestehen, dass ich die letzten Jahre mich nicht an eine Situation erinnern kann, die auch nur annähernd so dramatisch gewesen wäre, wie die, von der wir hier lesen. Also da habe ich nichts Vergleichbares zu nennen. Aber wohin gehen wir? Wenn du verzweifelt bist, wenn du nicht weiter weißt, wohin gehst du? Was machst du? Ich habe letzte Woche, ganz kleine Geschichte, nichts Spannendes. Ich habe letzte Woche eine Situation gehabt, wo ich echt nicht wusste, was ich machen soll. Ich habe zwei Möglichkeiten gesehen, mich in dieser Situation zu verhalten, und ich wusste echt nicht, keine Ahnung, was richtig ist. Ich kann da jetzt nicht viel mehr zu sagen. Das wird ja aufgenommen, wenn es funktioniert und ist nachher online zu hören. Deswegen ein bisschen Zurückhaltung. Aber ich habe mich, Mensch, was machst du eigentlich? Also egal, was du machst, schwierig. Und ich habe es tatsächlich, das ist mir letzte Woche mal gelungen, man muss es ja aussprechen, ne, wenn es mal gut läuft. Ja? Ich habe das einfach vor Gott gebracht. Ich habe gesagt, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen soll. Kannst du dich nicht kümmern? Und am Ende der Woche kam so diese Information. Ah, hat sich übrigens erledigt. Und ich habe gedacht, krass. Also das war jetzt so eine Sache, da hatte ich also nicht damit gerechnet, dass die sich von alleine erledigt. Aktives Zuwarten. Und Gott hat diese Sache für mich geklärt. Ich habe nichts machen müssen. Ich bin total dankbar. Wirklich, ich bin echt richtig dankbar. Das ist ein klitzekleines, unwesentliches Beispiel. Da ist es mir wirklich mal gelungen, einfach zu Gott zu gehen, ne? Das vor ihn zu bringen. Und er hat es für mich gelöst. Wohin gehen wir? Wohin ist Naomi gegangen? Wohin gehen wir, wenn nichts mehr geht? Ich möchte jetzt im ersten Teil dieser Message, und das ist eine Menge Holz, deswegen muss ich gucken, dass ich da einigermaßen kompakt durchkomme mit euch. Ich möchte jetzt wirklich mit euch dieses Kapitel lesen. Und durchgehen, bevor wir uns dann noch zwei weitere Dinge miteinander anschauen. Und ich lese mit euch die Verse 1 bis 3. Es war aber ein Mann, ein Verwandter des Mannes der Naomi, aus der Familie Elimelechs mit dem Namen Boas. Der war ein angesehener Mann, und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naomi, ihrer Schwiegermutter: Lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Sie aber sprach zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Sie ging hin und las auf den Schnittern nach auf dem Feld. Und es traf sich, dass dies Feld dem Boas gehörte, der von der Familie Elimelechs war. Ihr merkt schon, ein bisschen holprige Übersetzung, das ist eine Luther-Übersetzung, ich mag die, ich lese das gerne. Ja. Bisschen schwierig, wenn es unklar ist, lest es nochmal nach, gibt x Übersetzungen und welche, die vielleicht auch ein bisschen niederschwelliger sind. Wir begegnen hier einem Ehrenmann. Ja? Oder, ne, also mit E oder Ä. Der wird vorgestellt. Ja? Bisher hatten wir diese zwei Frauen. Ja? Wir hatten Naomi, wir hatten Ruth, und jetzt tritt hier jemand Neues in Erscheinung, und das ist ein Ehrenmann, das ist Boas. Und was sein Name genau bedeutet, wissen wir eigentlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Aber was dem einen oder anderen von euch bekannt vorkommt, ist trotzdem das, also das mit dem Namen. Da gab es nämlich noch einen Boas. Da gab es zwei Säulen im Tempel, und von denen hieß eine Jachin und die andere hieß Boas. Interessant. Ne? Das klärt jetzt nicht, was der Name bedeutet, gibt Vermutungen dazu. Aber es ist schon interessant, ne? Dass da zwei Säulen sind, ja, ganz prominent im Tempel, und eine dieser beiden Säulen hat den gleichen Namen wie der Mann, der hier gerade in Erscheinung tritt. Und was wir feststellen hier in diesen ersten drei Versen ist, dass diese zwei Frauen, das Naomi und das Ruth, sehr unterschiedlich mit der Situation umgehen. Naomi scheint immer noch unfähig zu sein, zu handeln, was total nachvollziehbar ist. Und Ruth wird aktiv. Ruth macht einen Vorschlag, Ruth hat schon eine Idee, Ruth handelt. Und ich möchte euch auf das kleine Detail hinweisen, dass hier nicht einfach nur Ruth steht, ne, die kannten wir ja schon. Und woher die kam, wussten wir auch. Ja? Das ist alles geklärt worden. Kapitel 1, hier wird nochmal geschrieben, Ruth, die Moabiterin. Und das ist eine Sache, die begegnet uns immer wieder in diesem Kapitel. Ja? Denn dieses Problem mit Ausländern, ja, das ist jetzt nicht so ganz Neues und das gibt es auch nicht erst, seit sich unsere Parteienlandschaft verändert hat, sondern das hat es damals gegeben. Das war ein ganz relevantes Thema. Hier wird x-mal, und da kommen wir gleich noch drauf hingewiesen, Ruth, die Moabiterin. Ja, die Fremde, die nicht von Israel war. Und die macht einen Vorschlag, die sagt, lass mich doch aufs Feld gehen und schauen, es war ja gerade Erntezeit, ja, was ich da zusammenbringe, ob ich da Ähren auflesen kann. Und auch dazu gibt es einen Hintergrund. Es gab schon Vorkehrungen, die Gott getroffen hatte in dieser alten Zeit, um für Menschen zu sorgen, die sonst keinen hatten. Und da lesen wir zum Beispiel in 3. Mose, ja, jetzt muss ich ein bisschen suchen, hoffentlich finde ich es, Kapitel 19, genau, Vers 9. Da gibt es ein Gebot und in dem spricht Gott zu seinem Volk, wenn du dein Land aberntest, dann sollst du nicht alles bis an die Ecken deines Feldes abschneiden und auch nicht Nachlese halten. Ja? Also wenn du Land hast, wenn du Getreide gepflanzt hast, wenn du erntest, dann sollst du nicht alles abernten, sondern bitte lass in den Ecken was stehen, damit jemand anders, der kein Land hat, der nicht gesät hat und der nicht selber ernten kann, damit der auch zumindest ein Minimum vorfindet, etwas, von dem er leben kann, das ihm hilft in seiner Not. Und im 5. Buch Mose finden wir eine ähnliche Passage, Kapitel 24, die Verse 19 bis 22. Wenn du auf deinem Acker geerntet und eine Gabe vergessen hast auf dem Acker, dann sollst du nicht umkehren, um sie zu holen, sondern sie soll dem Fremdling, der Weise und der Witwe zufallen. Auf dass dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände. Also Gott hat ganz klar zu seinem Volk gesprochen, hat gesagt, ich möchte, dass auch diese Leute irgendwie eine Hilfe finden. Und im Wissen darum macht Ruth diesen Vorschlag. Ich weiß gar nicht genau, ob sie das wusste. Ja, also Stefan meint schon. Vielleicht wusste sie das. Ja, ist die Frage. Ne? Also ich denke auch, dass es da einen gewissen Einfluss und Einblicke gab, glaube ich auch. Ja? Weil man sich ja auch fragt, wenn sie sagt, hey, ich gehe mit dir, ja, dein Gott ist mein Gott, also irgendwas musste die wissen. Ja, absolut, also ganz bestimmt. Aber unabhängig davon, ob die das jetzt wusste oder nicht, es gibt diesen Hintergrund und sie ging aufs Feld und wollte schauen, ob sie da etwas zu essen organisieren kann für heute und morgen und vielleicht übermorgen. Und jetzt ist es echt total schade, ja, dass wir kein Hebräisch können. Also ich zumindest nicht. Ja, ich lese nämlich eine deutsche Bibel. Und in meiner deutschen Bibel steht dann, es traf sich, dass dies Feld dem Boas gehörte. Okay, ja. Im Hebräischen ist das viel deutlicher. Da steht nämlich sowas wie, zufälligerweise kam sie per Zufall auf ein Feld, das Boas gehörte, der mit ihr verwandt war. Ja, also zufällig, steht zweimal zufällig, total zufällig. Ja, was ein Zufall. Ja? Und das finde ich, das ist spannend. Ja? Und man stellt sich die Frage, was geschieht als nächstes? Wer ist die handelnde Person? Also bisher scheint Ruth so ein bisschen die Initiative zu ergreifen. Wer handelt hier eigentlich in diesem Kapitel? Wir lesen weiter, die Verse 4 bis 7. Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Sie antworteten, der Herr segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter gestellt war, zu wem gehört das Mädchen? Der Knecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete und sprach, es ist eine Moabiterin, die mit Naomi gekommen ist, aus dem Land der Moabiter. Sie hat gesagt, lasst mich doch auflesen und sammeln hinter den Gaben den Schnittern nach und ist gekommen und dageblieben vom Morgen an bis jetzt und hat nur wenig ausgeruht. War das wirklich Zufall? Ja? Und siehe, Surprise, an diesem Morgen kam Boas auf genau dieses Feld. Ja? Wird auch im Hebräischen ein bisschen deutlicher als im Deutschen, was ein Zufall. Und das Tolle ist, wir erinnern uns an den Hintergrund dieser Geschichte. Wir erinnern uns an das, ja, was, wie soll man sagen, was da in Richter schon geschrieben ist, jeder tat, es war eigentlich alles vollkommen wurscht. Und man hatte zwar das Gesetz, man hatte die Gebote, aber eigentlich war alles egal. Und entsprechend lief es. Das war eine Zeit, in der Dinge in Israel geschahen, die so unvorstellbar waren in Israel, ja, und für uns immer noch, also wirklich krass gewöhnungsbedürftig, dass der Flo die letzte Mal gar nicht ausgesprochen hat. Und ich das heute auch nicht mache. Ja? Also das waren wirklich krasse Zeiten, das waren beispiellose Zeiten in Israel. Und in dieser Zeit tritt ein Mann in Erscheinung, der seine Knechte begrüßt, der Herr sei mit euch. Ein Ehrenmann, krass. Ja? Der Herr sei mit euch. Was ein Einstieg. Und was hier auch nicht deutlich wird, ist, dass dieser Knecht, dieser Aufseher, dass der ganz offenbar Vorbehalte hatte gegenüber Ruth. Wir meinen jetzt, dass der fast noch ein gutes Zeugnis ausstellt und sagt, hey, das glaubst du gar nicht, die ist so fleißig, ne, den ganzen Tag, ohne Pause. Das ist nicht das, was da rauskommt. Ja? Sondern er versucht dieser Moabiterin, die aus dem Lande Moab kommt, ja, zu unterstellen, dass das eigentlich ein bisschen unverschämt ist, was sie da macht. Wenn man sich das genauer anschaut. Er versucht sie so ein bisschen negativ darzustellen. Wie gesagt, kommt leider nicht so raus. Ja? Genau. Es geht dann weiter, die Verse 8 bis 14, längere Passage. Da sprach Boas zu Ruth. Hörst du wohl, meine Tochter? Du sollst nicht auf einen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Geh auch nicht von hier weg, sondern halte dich zu meinen Mägden. Und siehe, wo sie schneiden im Feld, da geh ihnen nach. Ich habe meinen Knechten geboten, dass dich niemand antaste. Und wenn du Durst hast, dann geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach zu ihm, womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, obwohl ich doch eine Fremde bin? Boas antwortete und sprach zu ihr, man hat mir alles erzählt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter verlassen hast, dein Vaterland, und dass du zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat, und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Sie sprach, lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen, und ich bin doch nicht einmal wie eine deiner Mägde. Boas sprach zu ihr, als Essenszeit war, komm hierher, iss vom Brot, tauche deinen Bissen in den Essigtrank, und sie setzte sich zur Seite der Schnitter. Er aber legte ihr geröstete Körner vor, und sie aß und wurde satt und ließ noch übrig. Boas, also bei dem können wir uns ziemlich sicher sein, dass der die Gebote kannte. Ja, der kannte das Gesetz. Und der wusste, was Gott von ihm forderte. Ja, dass er da so ein bisschen was stehen lassen sollte am Rand seines Feldes, und dass, wenn jetzt doch mal was runterfiel oder so, dass das halt liegen bleiben sollte, das wusste der alles. Wobei natürlich die Frage ist, gerade in diesen Zeiten Hungersnot gerade erst vorbei, wie groß ist so eine Ecke am Feld, ne? Also ich meine, wenn da jetzt, wie viel muss ich da stehen lassen, damit an der Ecke des Feldes noch was steht? Ne? Ja. Boas kannte alle diese Gesetze, und das, was er hier aussprach, das war viel mehr. Das war viel, viel mehr als nötig. Ja. Boas gewährte dieser Jungfrau mit Migrationshintergrund, die er persönlich nicht kannte, dieser jungen Frau gewährte er Schutz. Ja. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, man fragt sich rückblickend dann, wie Naomi die eigentlich einfach so gehen lassen konnte. Ja, und ich gehe davon aus, Naomi hat die gehen lassen, weil die war einfach zu nichts. Die hat, ja, okay, komm, geh. Geh. Man fragt sich, wie kann das sein, dass man diese junge Frau allein aufs Feld gehen lässt? Weil das jetzt nicht so extrem sicher war. ja, nicht für eine junge Frau und nicht für eine junge Frau, die noch nicht mal zum Volk gehört. Ja. Und er gab ihr Schutz und sprach das aus vor seinen Knechten. Hey, mit der geht ihr anständig um. Und er sagte genau, weißt du was, du bleibst hier. Ja? Hier bist du safe. Du bleibst bei meinen Leuten. Ja, ich möchte nicht, dass du woanders hingehst. Wir kümmern uns. Ja? Und dann ist es so, dass er ihr anbietet, hey, weißt du, wenn du Durst hast, ja, du musst dir jetzt nicht irgendwo anders Wasser organisieren, sondern du trinkst von dem, was meine Knechte geschöpft haben. Ja, wie toll ist das? Ja, wie freundlich ist das? Vor allem, wenn man weiß, dass das damals eigentlich ganz anders lief. Ne? Damals war das klar geregelt, ne? Die Frauen gingen Wasser schöpfen, ja, und die Knechte durften dann trinken. Und er hat seine Knechte Wasser schöpfen lassen und gesagt, weißt du was, du nimmst dir da einfach, was du brauchst. Und als es dann Zeit war zu essen, ja, da hat sie nicht ihre gerade geernteten Körner knuspern können, ja, sondern hat gesagt, hey, weißt du was, du setz dich zu uns. Wir haben hier noch so ein bisschen Essig, dass es auch ein bisschen nach was schmeckt, ja. Wir haben geröstete Körner und er hat ihr so viel von diesen Körnern rübergeschoben, dass sie die gar nicht alle essen konnte. Ja. Was eine Freundlichkeit, was eine Großzügigkeit. In dieser Situation, in der diese junge Frau niemanden kannte, niemand wusste, wer die ist, ja, dass er sich so kümmert. Und darüber, dass das ziemlich ungewöhnlich war, dass jetzt Leute aus dem Volk Israel mit dieser Moabiterin zusammen aßen und trinken, haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Also wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, dass das gar nicht so einfach war. Ja? Und alles andere als selbstverständlich. Vielleicht sogar problematisch. Man könnte der ein oder andere Kenner der Schrift auf seinem Acker gesagt haben, hey, jetzt geht er zu weit. Ja. Das ist wirklich außergewöhnlich, dass er ihr so Schutz bietet, dass er ihr so großzügig begegnet. Und deswegen ist es auch total verständlich, das ist jetzt hier nichts Übertriebenes, dass sie auf ihr Angesicht fällt und so mit ihm spricht, sondern das ist die logische Reaktion. Weil sie nämlich überhaupt nicht vorbereitet war darauf, dass ihr sowas begegnen würde. Das war vollkommen, vollkommen ungewöhnlich. Das war alles andere als normal. Und was wir hier sehen in diesen Versen, sind zwei außergewöhnliche Charaktere. Ja. Das ist Boas auf der einen Seite, der viel mehr gab als erforderlich. Und es ist diese junge Frau, die niemand kannte, die nicht einfach irgendwas einforderte, ja, sondern die total demütig, dankbar, freundlich aufgetreten ist. Und dann geht's weiter, die Verse 15 bis 17. Als sie sich aufmachte zu lesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach, lasst sie auch zwischen den Garben lesen und beschämt sie nicht. Auch zieht etwas für sie aus den Garben heraus und lasst es liegen, dass sie es auflese, und niemand schelte sie darum. So las sie bis zum Abend auf dem Feld und klopfte die Ähren aus, die sie aufgelesen hatte, und es war ungefähr ein Scheffel Gerste. Das ist jetzt echt nicht mehr normal. Ne? Ich meine, das ist ja geschäftsschädigend. Das ist sein Getreide und er möchte, dass die da immer wieder mal so ein paar Ähren rauszupfen und fallen lassen, damit sie die sammeln kann. Das ist echt krass und er wiederholt das nochmal. Finger weg von dieser Frau. Mit der geht ihr anständig um. Das ist echt stark. Und was hat die dann gesammelt? Ne? Ein Scheffel Gerste. Ja, also so richtig weiß man es auch nicht. Ne? Also es gibt so Vermutungen, dass das irgendwas, man macht das fest an der Last, die ein Esel tragen kann. Ja, und überlegt jetzt, wie viel kann ein Esel tragen, und davon ist das jetzt ein Zehntel oder so. Also das könnten so 10 bis 20 Liter gewesen sein. Und das ist eine ganze Menge. 10 bis 20 Liter Gerste. Ja? Also das heißt, die hatten jetzt nicht nur was für heute und morgen, sondern die waren die nächsten 10 Tage waren die versorgt, zu zweit. Dann geht's weiter, die Verse 18 bis 23, der letzte Abschnitt. Und sie hob's auf und kam in die Stadt. Und ihre Schwiegermutter sah, was sie gelesen hatte. Da zog Ruth hervor und gab ihr, was sie übrig behalten hatte, nachdem sie satt geworden war. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr: Wo hast du heute gelesen? Und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dir freundlich gewesen ist. Sie aber sagte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach: Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Noomi aber sprach zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er vom Herrn. Er hat seine Barmherzigkeit nicht abgewendet von den Lebendigen und von den Toten. Und Noomi sprach zu ihr: Der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern. Ruth, die Moabiterin, sprach, er sprach auch das zu mir: Du sollst dich zu meinen Leuten halten, bis sie mir alles eingeerntet haben. Noomi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegertochter: Es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausgehst, damit dir nicht jemand auf einem anderen Acker etwas zuleide tue. So hielt sie sich beim Ehrenlesen zu den Mägden des Boas, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet war. Und dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. Jetzt kommt die Überraschung. Sie kommt heim und Noomi ist geflasht. Wenn ihr letzte Woche da gewesen seid, wenn ihr das gelesen habt, wenn ihr eine ungefähre Vorstellung davon habt, wie es Noomi ging, dann sehen wir jetzt, dass sie wirklich nicht weiß, was gerade geschieht. Die ist wirklich geflasht. Ja. Die sieht dieses ganze Getreide, das diese junge Frau da anbringt, nach einem Tag Ehrenlesen. Ja. Und on top gibt es dann noch das, was vom Mittagessen übrig geblieben ist. Die ist wirklich total aus dem Haus. Und wir sehen, dass sie plötzlich Hoffnung schöpft. Ich möchte euch das nochmal kurz zeigen. Also wir hatten hier Kapitel 1, Vers 13. Da sagt sie, als sie ihre Schwiegertöchter wegschicken möchte: Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Also sie spürt diesen Fluch Gottes auf ihren Schultern. Sie fühlt sich total verlassen, von Gott gestraft. Und die Verse 20, 21, da spricht sie zu den anderen Frauen und sagt: Nennt mich nicht Noomi, sondern Mara, Bitterkeit, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll bin ich ausgezogen, leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich Noomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat? Und hier passiert was ganz Neues. Sie ist voller Freude, sie ist erstaunt und hat neue Hoffnung. Und was interessant ist an dieser Stelle, Luther hat es ein bisschen anders übersetzt, das ist eigentlich schade. Und zwar ist das hier in Vers 20. Gesegnet sei er vom Herrn. Und Luther macht dann einen Satz daraus und schreibt: Der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und von den Toten. Und da meint man, okay, also er sei gesegnet vom Herrn, also von dem Herrn, der. Ja? Und es ist aber gar nicht klar. Im Hebräischen ist es schwierig zu unterscheiden. Da steht: Gesegnet sei er vom Herrn. Er hat nicht abgewendet seine Barmherzigkeit von den Lebendigen und von den Toten. Und es ist schwer zu sagen, wer ist jetzt gemeint? Ist es der Herr, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat? Es ist das, was wir primär vermuten würden. Ja klar, ne, der Herr. Aber ganz ehrlich, es ist nicht so abwegig zu fragen, könnte das nicht auch Boas sein, der sich der Familie dieses Toten, ne, also Elimelechs, mit dem er verwandt war, gegenüber verpflichtet fühlt. Und die Familie dieses Toten ehrt, indem er sich, den Toten gegenüber dadurch als verantwortungsbewusster weiß, dass er für die noch Lebenden sorgt. Im Hebräischen kann man das schlecht auseinanderhalten und ich finde diese Spannung cool. Ja? Wer ist derjenige, der hier barmherzig ist? Wer ist das? Ja. Genau. Und dann kommt hier ein ganz neuer Begriff rein und der macht es spannend. Ja, das brauchen wir für den weiteren Verlauf dieses Buches: Boas als der Löser. Was ist der Löser? Jetzt sind wir haben wir einen anderen Hintergrund, ne? Wir sind informiert, wir haben Informationen, die Ruth und Noomi nicht hatten. Aber dieser Begriff des Lösers ist ein alttestamentlicher Begriff. Ja, der ist sehr alt und da gibt es einige Informationen, gibt es einige Gebote Gottes zu. Und ich möchte euch da eine kurze Passage lesen aus 3. Mose 25, Ab Vers 25, da heißt es, wenn dein Bruder verarmt und etwas von seiner Habe verkauft, also da geht es jetzt vor allem um Land, ja, um Ackerfläche, ja, die man halt brauchte, um irgendwie zu leben, ja, was anbauen zu können. Wenn dein Bruder verarmt und etwas von seiner Habe verkauft, so soll sein nächster Verwandter kommen und einlösen, was sein Bruder verkauft hat. Ja, und da gibt es noch mehr Gebote dieser Art. Ja, also dieser Gedanke, dass wenn jetzt innerhalb der Familie jemand in Not geriet, dass dann jemand anders an seiner Stelle Verantwortung übernehmen sollte, ja, diesen Acker kaufen sollte, damit der dann nach einer gewissen Zeit wieder an den ursprünglichen Besitzer zurückging, das war ein sehr alter Gedanke, ja, den Gott seinem Volk geboten hatte. Und das poppt hier plötzlich auf, ja, nachdem Ruth ganz zufällig auf dem Acker Boas gearbeitet hatte und Boas ganz zufällig an diesem Tag auch noch auf diesem Acker erschienen war, dieser Gedanke, hey, das ist einer, der könnte für uns eine Rolle spielen. Der könnte für uns hilfreich sein. Das ist ein potenzieller Löser, der uns in unserer Situation helfen kann. Genau. Und dann geht die Geschichte weiter. Und es passiert erstmal nichts. Ne? Also Ruth geht dahin. Wahrscheinlich ist sie immer wieder hingegangen, um Ehren zu lesen. Und wahrscheinlich hat sie wirklich auch eine Menge zusammengebracht, von der sie und ihre Schwiegermutter leben konnten. Aber der letzte Satz, Kapitel 2, und da ist es wieder so herrlich offen, wie am Ende von Kapitel 1, der letzte Satz, oder vorletzte Satz, na gut, okay, bis die Gerstenernte und Weizenernte beendet war, und dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. Passiert weiter nichts. Erstmal. Deswegen, die Ermutigung kommt nächste Woche wieder, ja, um zu erfahren, wie die Geschichte weitergeht. Ich möchte jetzt, das ist der zweite Teil, tut mir leid, der erste war ein bisschen länger, ich möchte jetzt im zweiten Teil mit euch auf die Struktur zu sprechen kommen, die Struktur dieses Buches. Und ich muss sagen, die finde ich Hammer. Ja? Nochmal, ein vermeintlich einfaches Buch, eine vermeintlich einfache Kulisse, Charaktere, die deutlich herausstechen, ja, aber auch durch ihre Schlichtheit, durch ihre Bodenständigkeit. Aber wir haben eine wunderschöne Struktur in diesem Buch. Ja, das war jetzt die zweite Szene. Und zwar haben wir hier wieder diese, kennt jemand noch den Fachbegriff von letzter Woche? Chiasmus, ja genau. Haben wir wieder einen Chiasmus. Ne? Also ihr erinnert euch, ja, dieser Chiasmus, ne, dieses X, dieses Kreuz, diese kreuzförmige Struktur, die finden wir auch in diesem Kapitel. Ja? Und zwar haben wir so ein, also jetzt wird es echt technisch, wir haben hier so ein A, B, C, B-A-Strich. Ja, wir haben, und das haben wir uns gerade, ja, ich zeige es euch nochmal, ja, wir haben uns das gerade angeschaut, wir hatten die Verse 1 bis 3 und da gab es zwei Personen, um die es ging. Da gab es nämlich Naomi und Ruth. Ja, und dann haben wir am Ende des Kapitels, in den Versen 18 bis 23, zwei Personen, um die es geht, nämlich Naomi und Ruth. Ja. Und dazwischen haben wir, in den Versen 4 bis 7, zwei andere Personen, nämlich Boas und seine Knechte. Und kurz vor Schluss, ne, also haben wir dann erneut diese Situation, wo Boas zu seinen Knechten spricht. Und in der Mitte dieses Kapitels, ja, finden wir eine längere Szene, die wir miteinander gelesen haben, in der zwei Hauptpersonen auftauchen und das sind Boas und Ruth. Ja. Also auch wirklich so eine Kreuzstruktur. Und in der Mitte dieser Passage finden wir einen Vers, und den finde ich ganz besonders toll. Kapitel 2 hat jetzt hier 23 Verse. Vers 12, der Herr vergelte dir deine Tat, dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Man kann noch viel mehr Struktur in diesem Kapitel finden. Das ist jetzt, lassen wir jetzt. Aber in der Mitte dieses Kapitels, im Zentrum, finden wir diesen Satz, und den finde ich total stark. Aus meiner Sicht ist das der Schlüssel. Ja? Ich muss jetzt kein Wissenschaftler sein, um den zu finden, wenn man diese Struktur berücksichtigt. Bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Wohin ging Ruth? Ruth ging zu Gott. Das haben wir im ersten Kapitel gelesen, wo wir uns gefragt haben, weißt du überhaupt, wer das ist? Ja. Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Wo du bleibst, bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Naomi ging heim. Die wollte in ihr vertrautes Umfeld. Aber Ruth hat zu diesem Zeitpunkt schon gesagt, hey, dein Gott ist mein Gott. Und Boas spricht es aus und sagt, hey, du hast Schutz gesucht. Du bist hier ein Niemand. Ja? Du bist eine Moabiterin. Du kommst von ganz weit weg. Aber hey, was du gemacht hast, ist, du hast Schutz gesucht unter den Flügeln Gottes. Und ich wünsche dir, ja, dass er dich dafür segnet. Ich wünsche dir, dass sich das auszahlt. Und das ist paradox, ne? Dass die Person, die das macht, ja, in dieser Geschichte, dass das eine Moabiterin ist, ne? Eine Ausländerin. Ja? Wir sehen diese Verlorenheit Israels, wir sehen, dass da alles drüber und drunter ging, absolute Katastrophe, dass nicht klar war, ob das Gesetz noch Berücksichtigung finden würde oder nicht, im Alltag. Und die Person, ja, in dieser Geschichte, die wie keine andere vor diesem Hintergrund Gott sucht, ist eine Ausländerin. Ja, eine, die einen ganz anderen Hintergrund hat, von dem man sagen würde, hey, mit den Moabitern, nee. Können wir sogar begründen, dass wir mit denen nichts zu tun haben wollen. Das ist echt paradox. Und was deutlich wird, auch durch die Ordnung, die in diesem Kapitel ist, ja, die Form, mit der dieses Buch gestaltet ist, dieses Kapitel hat ja auch eine Aussage. Da ist Struktur, da ist Ordnung. Ja? Gott selber scheint hier nicht zu handeln. Ja, aber es geschehen Zufälle, ja, die deutlich machen, hier handeln eben nicht nur Ruth, die halt das macht, was so geht, ne, auf den Acker gehen. Hier handelt nicht nur Boas, der schon ein bisschen mehr leisten kann, ja, weil er halt einfach in einer glücklicheren Position ist. Hier handelt jemand anders. Ja, hier ist Ordnung. Und wir könnten über viele Themen, das ist jetzt der dritte Abschnitt, wir könnten über viele Themen sprechen, nachdem wir uns dieses Buch, also dieses Kapitel angeschaut haben, nachdem wir uns die Struktur dieses Kapitels angeschaut haben. Wir könnten sprechen über Willkommenskultur, Themen von gestern. Ja. Wir könnten sprechen über Gesellschaftsformen, wie das damals strukturiert war, ja, und wie anders das war, was besser war, was schlechter war als heute. Wir können sprechen über die schwierige Situation von Frauen damals. Und heute. Es gibt viele Dinge, über die wir sprechen können. Wir können sprechen über das Sozialsystem, das die damals hatten oder nicht. Und das wir haben. Wir könnten über Parallelen sprechen. Möchte ich alles nicht machen. Ich möchte heute einen Gedanken mit euch besprechen und den aus zwei verschiedenen Richtungen anschauen. Und ich möchte fragen, bist du, ja, kannst du vielleicht so ein Ehrenmann sein, ja, wie Boas? Oder gehst du vor in deiner Situation, in deiner Not, wie Ruth das getan hat? Es sind ähnliche Zeiten, ganz ehrlich. Ja? Jeder tat, was er wollte. Ey, das ist super, es holt uns voll ab. Es sind ähnliche Zeiten, in denen wir heute leben. Bist du in der Position zu geben? Bist du einer von denen, die anderen geben können, die anderen helfen können, ja, potenzieller Ehrenmann, Ehrenfrau, oder bist du selber in der Situation, wo du eigentlich hilfsbedürftig bist, wo du suchst, wo du jemand anders brauchst? Danke. An der Stelle, wenn wir jetzt über den Ehrenmann sprechen, ist mir eins ganz wichtig, ja, das ist nichts Äußerliches. Ehrenmann sein hat nichts damit zu tun, ob man einen matt-schwarz lackierten AMG fährt oder nicht. Das ist nichts Äußerliches. Ehrenmann sein, das hat was mit der persönlichen Haltung zu tun. Boas war ein Segen durch die Art und Weise, wie er gesprochen hat, dass er diese Frau überhaupt wahrgenommen hat und sich für sie interessiert hat. Und durch das, was er getan hat. Und er war ein Segen und ging dabei weit über das hinaus, was man gefordert hätte. Ja, es wäre so easy gewesen zu sagen, okay, habe meine Schuldigkeit, ja, so steht es geschrieben. Er ist weit darüber hinausgegangen. Und es war ihm auch egal. Es wird gar nicht thematisiert. Es war ihm egal, was die anderen denken. Natürlich haben die gedacht, jetzt hat er wirklich komplett einen an der Waffe. Aber sie konnten halt nichts sagen. Denn er, ja, war eben Boas und sie nicht. Aber er ging weit über das hinaus, was man gefordert hatte. Es war ihm egal, was die anderen sagten, ja, wie er mit dieser Moabiterin, mit dieser Fremden umging. Und er hat sich nicht inszeniert als Ehrenmann. Er hat sich nicht bemüht, nach außen rüberzukommen wie einer der... Ja, sondern er wurde erkannt als einer. Er wurde erkannt als Ehrenmann. Jeder wusste, krass. Und wir erkennen das. Und das war ihm möglich in diesen Zeiten. Und das, was er getan hat, ja, für Ruth, für ihre Schwiegermutter, ist etwas, an dem Gott immer noch Freude hat. Ja? Gott hat damals Vorkehrungen getroffen. Was machen wir mit Leuten, die in Not sind? Mit Fremden, mit Waisen, mit Witwen? Das hat Gott ganz früh getan. Ja? Wir sehen das hier und das ist Gott immer noch ein Anliegen. Im Alten Testament, ziemlich weit hinten, steht in Jakobus, Kapitel 1, Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist es, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen, ihnen beizustehen, ihnen zu helfen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Also diese Anliegen hat Gott immer noch. Die Frage ist ja, wer ist der ultimative Ehrenmann? Ne? Wer ist der ultimative Löser? Das war jetzt ein bisschen offen, ne? Also die Details kommen später. Ja, klar ist das Jesus, natürlich. Ja. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Epheser 1, Vers 7. Jesus ist der ultimative Löser. Und wir bekommen das nachher noch mit, dass Erlösung immer auch einen Preis hat. Ne? Einen Preis, den Boas zahlen musste, einen Preis, den Jesus gezahlt hat. Erlösung hat immer einen Preis. Aber der ultimative Erlöser, der würde erst noch kommen. Boas ist so ein Vorläufer. Ne? Wir konnten an dieser einen Stelle, Vers 20, gar nicht unterscheiden. Wer zeigt dir seine Barmherzigkeit? Ist es Gott? Ist es Boas? Jesus wird, ja, wird hier durch Boas vorweggenommen. Ja. Vielleicht bist du nicht in der Situation, so ein Ehrenmann zu sein, so eine Ehrenfrau. Vielleicht geht das gerade einfach nicht. Vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation, wie Ruth das damals war. Unabhängig davon, ob das jetzt um finanzielle Not geht, ob das um Existenzängste geht oder um andere Sorgen. Ja, ob es Einsamkeit ist, eine Situation, aus der es vermeintlich keinen Ausweg gibt. Ob das Krankheit ist, wo du nicht weiter weißt, wo vielleicht auch die ärztlichen Kollegen, die sich um dich kümmern, nicht weiter wissen. Ob das vielleicht auch nur die Angst ist zu scheitern. Ja, vielleicht hast du Geld und du hast Gesundheit, aber du hast Angst zu scheitern. Wohin gehst du? Wo suchst du nach Hilfe? Vielleicht ist es Schuld. Ja? Und du weißt nicht, wohin mit deiner Schuld. Ich habe das mal erzählt an einem Sonntag. Es ist verrückt, was Menschen machen, die von Schuld belastet sind, ihr Leben lang, und nicht wissen, wohin mit dieser Schuld. Es ist abenteuerlich. Vielleicht ist es auch einfach deine Vergangenheit, mit der du nicht klarkommst. Wohin gehst du? An wen wendest du dich? Wo suchst du Hilfe? In was? Das müssen keine Menschen sein. Ich soll dir keine einfachen Antworten geben, aber ich finde es einfach hilfreich, die Situation dieser beiden Frauen anzusehen. Ja? Und einfach zu beobachten, was haben sie getan. Ich glaube, sie haben Unterschiedliches getan. Naomi, die wollte einfach, die musste einfach wieder heim. Ja? Und weiter hat die erstmal nicht gesehen. Und Ruth hat ganz offenbar tatsächlich Zuflucht, Boas spricht dir das zu, gesucht unter den Flügeln Gottes. Ja. Und auch wenn du Gott vielleicht nur vom Hörensagen kennst, wenn du gar nicht genau weißt, wer ist, wenn du gar nicht genau weißt, warum du eigentlich hier bist, ja, Wenn du vielleicht noch gar nicht ernsthaft darüber nachgedacht hast, hey, mit deinen Sorgen unter den Flügeln Gottes Schutz zu suchen, dann möchte ich dich einladen, das zu tun. Ja. So wie Ruth das getan hat. Die zwei haben hier, Kapitel 2, erstmal Hilfe für den Moment gefunden, mehr nicht. Aber die Geschichte ging dann noch weiter. Ja. Die Geschichte ging immer noch weiter. Und das wünsche ich dir, dass du das erfährst, dass deine Geschichte weitergeht, wenn du dich an Gott wendest, wenn du bei ihm suchst. Ich glaube, es hat einen Impact, was wir sagen, ja, und wo wir suchen. Ja, das, was Boas getan hat, hatte einen Impact. Es hat einen direkten Impact auf seine Knechte, die wussten, okay, der scheint mit Gott zu gehen. Ja. Und es hatte einen Impact weit darüber hinaus. Kommen wir noch zu. Aber das, was Ruth getan hat, das hatte auch einen Impact. Das hatte einen Impact auf ihre Schwiegermutter, die gerade alle anderen Themen hatte, nur nicht Gott. Und es hatte einen Impact auf sie. Es macht einen Unterschied, wie wir reden, wie wir anderen begegnen und wo wir nach Hilfe suchen. Genau. Ja. Danke.